Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der totale Rausch. Das war ein echter Weltbestseller von dem Schriftsteller Norman Ohler über Drogen im Dritten Reich. Dieser Zeitspanne ist er treu geblieben, aber jetzt in seinem neuen Buch erzählt er eine Widerstandsgeschichte. Harro und Libertas, so heißt das Buch. Und für meine Kollegin Schelle Kupferberg ist es eins der herausragenden Sachbücher dieses Herbstes. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Norman Ohler hat sich also für die Rekonstruktion eines Widerstandes entschieden von zwei zentralen Figuren der Roten Kapelle, Harro Schulze-Boysen und seine spätere Frau Libertas. Was ist denn so bemerkenswert an diesen beiden?
Ja, bemerkenswert ist, dass diese beiden Menschen, die aus recht bekannten deutschen und vor allem deutschnationalen Familien stammten, während der Zeit des Nationalsozialismus eben Widerstand leisteten und vor allem die Art und Weise, wie sie es taten. Dabei muss man sagen, dass Harro schon als junger Mensch, bevor die Nazis an die Macht kamen, politisch aktiv war, als Herausgeber einer Zeitschrift mit dem Titel Der Gegner. Hier haben Menschen fast jeglicher politischer Couleur ihre Texte publiziert. Harro Schulze-Boysen war ein ganz großer Verfechter der Debattenkultur. Das Kontroverse, auch Widersprüchliche, die Konfrontation verschiedener Meinungen, die war ihm wichtig. Und er glaubte an diese Art der Auseinandersetzung in der Endphase der geschwächten Weimarer Republik, in der sich ja die politischen Fronten verhärtet hatten und radikalisierten. Er wollte die Gesellschaft, die auseinanderzureißen drohte, aussöhnen und schreibt zum Beispiel, ein Volk, das durch Hass entzweit wird, kann nicht wieder hochkommen. Vor allem aber sah er den erstarkenden Nationalsozialismus als ganz große Gefahr, dachte aber auch mit den Anhängern dieser Bewegung könne man noch diskutieren. Libertas wiederum, die war, als sich die beiden kennenlernten, sogar Mitglied der NSDAP. Harro hat sie dann so recht schnell überzeugt mit seinen politischen Ansichten. Und sie wurden dann eine wichtige Figur im Netzwerk von widerständischen Freunden und Bekannten.
Diese Frage, was in Debatten alles erlaubt sein muss, welche Standpunkte man alle zulassen muss, das ist ja eine Frage, die diskutieren wir heute genauso. Ist es deswegen so Ihr persönliches Herbstbuch 2019?
Unter anderem. Es ist sehr, sehr gut recherchiert zum einen und Norman Ohler hat wirklich eine unglaublich spannende Art und Weise, das alles zu beschreiben. Es ist wirklich so eine Art Page-Turner. Es erschüttert gleichzeitig und in der Tat fühlt man sich in vielem dann an das Heutige erinnert, wenn es eben um diese Auseinandersetzung mit anderen politischen Meinungen geht. Da war Harro Schulze-Boysen eben komplett radikal im Sinne von alles ist zulässig, alles muss offen diskutiert werden, so gegensätzlich es auch erstmal scheint. Aber nur so kann man ja für das Beste, für sein Deutschland, denn er war auch ein großer Patriot, das finden, was ja Menschen und Land weiterbringt. Und das fand ich dann doch sehr relevant, auch für die heutige Zeit.
Trotzdem, obwohl er alles zulassen wollte an Meinungen in der Diskussion, hatte er selber ja sehr klare Vorstellungen. Wofür genau stand denn Harro Schulze-Boysen?
Ja, ihm selbst schwebte eine sozialistische Wirtschafts- und freiheitliche Gesellschaftsordnung vor. Und es beinhaltete zum Beispiel auch die Gleichstellung von Mann und Frau, das offene Ausleben jeglicher sexuellen Neigungen und überhaupt den Niedergang patriarchaler Strukturen. Die hat er tatsächlich auch so benannt. Und eine solche progressive Einstellung, die kann auch heute noch ihresgleichen suchen, finde ich. Und mit seiner Zeit und seine Einstellung geriet er dann doch schnell in den Fokus der neuen Machthaber. Schon gleich nach der Machtübergabe an die Nazis wurde mehrfach inhaftiert, schwer misshandelt. Sein Freund und Mitstreiter Henry Erlanger starb im Zuge der Folter. Und zunächst war Harro Schulze-Boysen noch voll der Rache, verstand aber schnell, dass er es mit den neuen Machthabern anders aufnehmen müsste. Und was daraus für ihn folgte, war die Strategie Trojanisches Pferd. Und es war dann Libertas Mutter letztlich zu verdanken, dass Harro als Oberleutnant im Reichsluftfahrtministerium anfangen durfte zu arbeiten unter den Nazis. Sie hat nämlich 1936 Göring zur Jagd eingeladen, mit einem Plan im Kopf. Sie konnte ihn dabei überreden, Harros wilden politischen Tätigkeiten seien ja sowas wie Flausen im Kopf und Jugendsünden gewesen.
Und dann konnte er da anfangen.
Also
quasi als trojanisches Pferd, dann ist die Idee aufgegangen für Harro. Wie hat er sich dann im Reichsluftfahrtministerium gegeben?
Ja, er konnte sehr gut nach außen den schnittigen, durch und durch Deutschen geben. Er war groß, blond, hatte ein sehr kantiges Gesicht, war eloquent, integer, wusste sich zu benehmen, hatte eine militärische Ausbildung als Flieger gemacht. Aber er wusste auch, dass er nicht allzu sehr auffallen durfte und er hat geheime Informationen an die Alliierten weitergeleitet. Zum Beispiel hat er die Pläne Hitlers für den Überfall auf die Sowjetunion an die Sowjets weitergegeben. Stalin hielt das Ganze allerdings für Propaganda. Er und seine Verbündeten haben ausländische Diplomaten Informationen über die Gräueltaten an der Ostfront zugespielt und auch in Berlin selbst war er aktiv. Zum Beispiel gab es eine spektakuläre Flugblatt- und Aufkleberaktion. mit der Aufschrift Ständige Ausstellung, das Nazi-Paradies, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch? Und da hatten die Machthaber doch einiges zu tun, um das Ganze wieder abzukratzen und wegzubringen.
Ja, aufgeflogen ist das Ganze dann aber trotzdem. Was ist denn dann aus den Anhängern der sogenannten Roten Kapelle geworden? Wobei das ja gar nicht deren eigener Name war, sondern ja, die
Richtig.
Wurden ja von der Gestapo so genannt.
Weil diese ihnen Gruppe. Eben immer unterstellt worden ist, dass sie alle Kommunisten ja. seien, deswegen Rote Kapelle. Und das waren ungefähr 150 Menschen aus ganz verschiedenen Freundeskreisen, setzte sich diese Rote Kapelle, dieses Netzwerk zusammen. Im Sommer 1942 sind sie aufgeflogen, es wurde ihnen der Prozess gemacht. Rund 40 Männer und Frauen wurden in Berlin plötzlich hingerichtet, und zwar erhängt und enthauptet. Die Leichen wurden den Angehörigen nicht ausgehändigt und keiner weiß, wo ihre Asche liegt bis heute. Überhaupt war die Anklage und das Todesurteil damit verbunden, jegliche Spuren über die Hingerichteten zu verwischen. Dazu wurden die Hinterbliebenen ausdrücklich aufgefordert. Ja, und so ist es umso bemerkenswerter, muss ich sagen, was Norman Ohler alles zusammengetragen hat, um diese Geschichte zu erzählen. Er hat dafür viele Hinterbliebene der Roten Kapelle getroffen, die Nachfahren und natürlich Akten durchforstet weltweit und sogar bisher noch nicht veröffentlichte Unterlagen finden können. Er erzählt ganz detailreich, aber unglaublich packend und spannend, sehr gut recherchiert, wie der umfangreiche Anhang mit Fußnoten und Quellenhinweisen zeigt. Und wir bekommen ein sehr komplexes Bild darüber, wie Widerstand im Nationalsozialismus aussehen konnte.
Shelley Kupferberg mit ihrem ganz persönlichen Herbstbuch 2019. Norman Ohler, Harro und Libertas, eine Geschichte von Liebe und Widerstand. 496 Seiten für 24 Euro, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.